Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bewegungsarten-Podcasts. Mein Name ist Gregor Buchholz und ich bin hier wieder zur Stelle an meiner Seite der Horst Reichel und diesmal Ladies Last, Eva Buchholz. Hi, grüßt euch.
Hallo.
Hi, hi. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, guten
Morgen. Geht's euch soweit gut?
Ja.
Ja. Läuft die Sonne, die brennt zwar nach wie vor bei uns, aber wir sind ja jetzt an einem Vormittagstermin jetzt festgehalten und
ja, besser ist, ne?
Noch geht's.
Ja,
ja gut, aber Horst, du musst ja selbst auch mega strahlen, ne, mit deinem neuen Bike. Bist du ja selbst die Sonne.
Ja, gut, ich hab das Rad ja schon eigentlich seit April, aber jetzt in der finalen Ausführung mit den entsprechenden Aero-Teilen und den Laufrädern, da gab's so ein paar Verzögerung. Daher hat es jetzt erst dafür gereicht. Die Saison hat ja erst angefangen. Deswegen langt es wahrscheinlich noch, wenn überhaupt. Aber der Johannes Moldan hat es treffsicher unter den Post von mir geschrieben, ja. Für die Vorführung an der Eisdiele wird es reichen dieses Jahr definitiv.
Oh ja, auf alle Fälle.
Kann also cool aber vorfahren. Ja, klar, du kannst so das Eis, weißt du, dafür kannst du vorne so den Aero-Lenker so reinstecken, kannst du so eine Halterung machen.
Genau.
Wenn du eine lange Zunge hast, kannst du auch so im Auflieger einmal lecken. Ja.
Ja. Aber euch geht's gut, ja?
Bei uns soweit auch alles gut. Ich muss sagen, wir sind jetzt, was jetzt rein, so das Sportliche angeht, beide nicht so aktiv. Ich merke halt diese 5-Kilometer-Challenge, die ich ja unbedingt nachholen wollte. Aber jetzt, es kommen so viele Sachen dazwischen. Oh, ich kling wie so ein Loser, muss man echt sagen, ne?
Es kamen so
viele Sachen dazwischen und jetzt, wenn man dann, wie sagst du, man holt es nach und so.
Na gut,
du musst es gleich laufen und jetzt wird es wieder 38 Grad, da kann man das ja
die
nicht.
Die Hitze hatte ich halt ein bisschen ausgebremst.
Ja, es hat sich, also Wetter und alles hat sich, und Termine, alles hat sich gegen mich verschworen, wirklich alles. Die ganze Welt, sie möchte einfach nicht, aber ich werde laufen, aber irgendwann.
Frag dich nur wann. Gegen Ende der Saison.
Oh Mann,
Saison.
Nee, es ärgert mich echt im Nachhinein, aber du hattest recht.
Du hättest dich komplett zerstört und deine Wade ist ja leider Gottes immer noch nicht 100% belastbar. Es ist dann doch wieder langwierig, also wer kennt's nicht, ne?
Oh. Das heißt, Grobziel ist definitiv irgendwann noch in den nächsten Wochen diese 5 Kilometer zu absolvieren?
Ja, doch.
Ja?
Ja, bitte, also. Okay. Du hast Ansagen gemacht, du musst schon noch abliefern.
Ja, ich liefere schon noch ab, ja.
Aber in der Zwischenzeit haben andere Leute gerade über die 5 Kilometer wirklich richtig abgeliefert. Mhm. Da können wir mal als erstes vielleicht anfangen, gehen wir mal von international zu national. 5000 Meter, neuer Weltrekord wurde da gelaufen.
Stimmt.
Ja, haben wir schon wieder, Wahnsinn. Es ist schon wieder ein paar Wochen her.
Ne?
Aber in sagenhaften 12:35.
Hast du den Namen
auch? Wo lag der vorherige?
Joshua Cheptegei.
Okay.
Ja. Wo der vorherige war, weiß ich leider nicht. So innen bin ich da auch nicht.
Ich weiß es jetzt auch nicht, aber also das ist jetzt keine Pulverisierung, das weiß ich jetzt schon.
Ja gut, also, Weltrekorde werden nie pulverisiert im Normalfall.
Aber es ist schon krass, ne?
12:35,
das ist schon mal.
Und jetzt kommt Alex Yee. Dann gehen wir mal, bleiben wir international. Der ist in einem Straßenlauf eine neue Bestleistung gelaufen. Und zwar eine 13:26. Nicht auf der Bahn, sondern
auf der Straße.
Weil, und er ist damit noch unter dem alten britischen Rekord geblieben. Aber es war noch ein anderer Läufer schneller sogar.
Ah ja.
Also Alex ist weiter geworden.
Weil ich glaube, seine Bestleistung auf der Bahn war ja 13:27. Also das hat er jetzt, glaube ich, um eine Sekunde unterboten.
Ja.
Damit war er ja so in seiner Altersklasse ja schneller als Mo Farah damals im gleichen Alter. Aber die 13:26 trotzdem mega stark, weil ich glaube, das haben die in diesen Asphaltlaufpark Leeds gemacht, in deren Trainingszentrum. Und so ganz eben, also ist schon okay, aber so ganz eben ist es auch nicht. Also da
das
muss
ist keine
man,
Bahn. Das ist muss keine man Bahn. Sagen. Ja.
Ja,
war schon echt stark und beeindruckend.
Und ich glaube, dass der eine Brownlee-Bruder auch gelaufen ist.
Ja, der ist um eine 13 das weiß ich hoch, nicht. So in die Richtung. Ich war jetzt nicht genau auf die Sekunde, aber ich glaube so knapp unter 13:50. Aber ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Aber ja, ey, wie ich gesagt habe, ne, man wusste halt lange Zeit nicht, also vor Corona ist halt niemand. Da wurde man ja immer gefragt, so, was ist denn so deine Bestzeit auf 10 Kilometer? Und man musste ja immer so rumeiern, ne? Und sagt so, ja, im Triathlon ungefähr so und so, aber
man
so hundertprozentig
ja
ausgemessen sind die Strecken ja auch nicht. Und jetzt durch Corona, durch diese ganzen Fünfer, weiß man jetzt echt mal so richtig, ey, was ist denn eigentlich auch so international die Messlatte?
Ja.
Das hat sich, glaube ich, in vielen Köpfen war es ja auch lange Zeit so, ja, du musst unter 15 laufen können, ne? Mhm. Und dann hat man in den Wettkämpfen gesehen, okay, das geht halt schon Richtung 14, dann ist ja Mario ab und zu mal in Hamburg auch mal so unter 14 oder 14.01 gelaufen. Dann hieß es ja immer,
das stimmt ja immer nicht, genau,
die Strecke hat viel zu kurz und so und was für ein Schwachsinn und so. Und
jetzt sieht man mal, was halt eben doch möglich ist,
richtig,
wenn man es dann wirklich mal angeht, ne? Dann waren die deutschen Leichtathletikmeisterschaften und da stand ja noch längere Zeit im Raum, ob die denn überhaupt über die Langstreckenläufe mit dabei stattfinden. Da hat sich ja gerade auch die Gesa Krause dafür stark gemacht oder den Mund aufgemacht und sich wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem DLV angelegt oder ihr wurde vielleicht dann auch eher ein Maulkorb dann verpasst. Lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es geschafft, also die Langstreckler quasi durften dann ihre Meisterschaften auch austragen, was dann leider für Gesa wirklich schade war, dass sie ja über die 3000 Meter Hindernis ausgestiegen ist oder aussteigen musste. Das können wir, würde ich sagen, und auch viele andere Triathleten, denke ich, sehr, sehr gut nachvollziehen. Wer die DM in Braunschweig verfolgt hat, es war ja ein ultra heißer Tag auch. Also da waren ja auch Temperaturen im Stadion über 35 Grad. Und Gesa ist wohl zwei Tage vorher aus der Höhe aus St. Moritz angereist. Und wer schon mal in St. Moritz war oder da auch im Sommer und da trainiert hat, der weiß genau, von was ich jetzt spreche. Also da muss man nicht weitersprechen und weiß eigentlich, okay, das ist ganz schön tricky, überhaupt dann so kurz anzureisen, aber keiner wusste halt, in Deutschland kommt jetzt so eine Hitzewelle und das Wetter dreht sowas von in Glutofen auf.
Ja.
Also ich kann das so nachvollziehen, dass es halt einfach nicht ihr Tag war und dass sie aussteigen musste, aber was da wieder auf so eine Läuferin dann einprasselt an Kritik.
Und sie ist ja, muss man sagen, zu sich selbst, der so die selbstkritisch so oder eigentlich eine ziemlich strenge Persönlichkeit, also wenn ich mal so eine kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit erzählen darf, wir waren ja beide. Ich weiß jetzt gar nicht persönlich, ob sie immer noch in der Sprofi ist, bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Auf jeden Fall waren wir bei der Sportfördergruppe Mainz zur gleichen Zeit und ab und zu müssen wir mal zum Schießen ran. Und es war einmal, da war ich mit ihr zusammen zum Pistolenschießen. Und ich bin ja eher so der Zitteraal, was auch so die was auch die Pistole angeht, der krasse Cowboy bin ich nicht. Und aber irgendwie hat's geklappt. Ich habe mir meine Schüsse halt irgendwie reingedrückt und so und habe die erforderte Mindestpunktzahl, halt diese Übung, die man ab und zu mal machen muss, die militärische Übung, die habe ich bestanden. Und damit war es für mich gut. Und ich hatte mich aber mit der Gesa unterhalten und für sie ist das nicht gut. Sie hat dann so gesagt, sie ärgert sich, dass man das nicht so richtig kann und so. Sie würde gerne zeigen, dass man, sag ich gesagt, ey, Gesa, das ist doch vollkommen egal. Wir sind halt jetzt hier die Sportler. Also, logisch, dass wir jetzt hier schlechter schießen als die Schützen. Naja, aber man ist ja auch Sportsoldat und so. Aber man möchte jetzt nicht so. Also, sie ist schon so eine Persönlichkeit. Das habe ich auch da direkt registriert. Egal, was sie macht, das möchte sie gut machen und es stört sie, wenn sie Sachen nicht gut macht oder wenn sie irgendwo zurückstecken muss und so. Das ist halt, das habe ich da schon ganz klar gemerkt, dass es auf jeden Fall ein großer Teil ihrer Persönlichkeit ist.
Mhm.
Aber gut, ist sehr im Sport ehrgeizig. Natürlich auch sehr vorteilhaft.
Ja, also gut, sie musste, wie gesagt, aussteigen, aber dann kommen wir mal auf die 5000 Meter zu sprechen.
Mhm.
Da ging es ja grundsätzlich erstmal um Alina Reh, dass die da keinen deutschen Rekord laufen würde an diesem Tag, war letztendlich auch jedem, der sich damit auskennt, ja klar. Und generell wissen wir ja auch, dass so Rennen ja sehr taktisch sehr geprägt sind.
Taktisch gelaufen werden.
Ja. Genau. In dem Rennen war auch dabei die Marlene Gomez-Islinger. Von ihr hatten wir ja auch beim letzten Mal schon gesprochen, die ja auch bei dem Mosti-Man mit dabei war. Die durfte ja als einzige Triathletin starten und hatte wohl eine Meldezeit vorzuweisen, was ja dann Laura Lindemann zu Verhängnis wurde.
Genau, die eigentlich laufen wollte.
Die wollte auch, genau. Mhm.
Aber ja, schade, ne? Also, aber gut, man kann schon verstehen, wenn die Meldezeit nicht da ist und
es gibt halt ein gewisses Kontingent an Läuferinnen, die starten dürfen und dann sind halt leider Gottes diese Regularien auch wieder da. Laura hat sich ja dann aber nicht davon abhalten lassen und gesagt, okay, dann laufe ich halt mein eigenes PB-Rennen oder meine eigene Meisterschaft in Potsdam. ja, und dann kommen wir einfach mal auch gerade, ich finde es blöd, aber man hat halt Social Media technisch da auch wieder viel lesen müssen, was Zeiten angeht. Also die Alina Reh ist eine 16:08 gelaufen. Die Marlene Gomez, die ist sogar, ich weiß jetzt nicht, welche Zeit sie genau gelaufen ist, aber sie ist Sechste geworden in diesem Rennen mit einer persönlichen Bestleistung. Es muss irgendwas um die 16:30 gewesen sein. Ich glaube 16:39 oder sowas, okay. Ja, und Laura Lindemann ist in Potsdam gelaufen, auch unter schwierigen Bedingungen. Sie hat ja einen Livestream angeboten. Ja, und sie ist eine 16:01 gelaufen. Alina Reh wird deutsche Meisterin mit 16:08. Laura Lindemann nicht zugelassen, läuft eine 16:01. Wer beide Rennen gesehen hat, steht außer Frage. Also man muss jetzt nicht diskutieren, ob Laura deutsche Meisterin geworden wäre. Sie ist auf jeden Fall absolut mit den Leichtathleten konkurrenzfähig. Und eine 16:01, sie wollte ja eigentlich Breaking 16, sie wollte Sub laufen, hat gerade so nicht geklappt. Schade, man hat mitgefiebert, aber sie hat es halt drin, sie hat es drauf. Also ich denke, an jedem anderen Tag, wo es vielleicht auch ein bisschen, wo ein paar Grad weniger gewesen wären, wäre sie auch eine 15:59 sicher gelaufen. Ja. Aber sie hatte...
Wo liegt denn der deutsche Rekord eigentlich?
Na gut, den hat ja der Konstanze in 14:03 oder hat sie schon in den 20er?
Das weiß ich nicht, aber der ist bei 14 irgendwas.
14, müssen wir jetzt mal schnell nachgoogeln oder so.
Ja, also nochmal deutlich schneller, okay, aber zum Vergleich dahingehend mit Alina war das schon dasselbe Niveau, könnte man sagen.
Ja gut, also was man natürlich bedenken muss, ist halt, also wir wissen ja schon lange, dass die deutsche Spitze in der Breite natürlich bei Weitem nicht mit der internationalen Läuferspitze konkurrenzfähig ist. Das muss man ja schon mit einberechnen und da ist ja Konstanze nun... Ja. Eine Athletin, die ja nun auch also
international
mitspielt und auch eine DM absolut. Da natürlich absolut überfliegt. Halt auch dort wäre sie die Überfliegerin gewesen. Bei der DM muss man ja ganz klar sagen, dass die ersten zwei Kilometer ja deutlich verbummelt wurden.
Ja, da ging ja an Tempo gar nichts.
Ne, das ist ja schon was anderes, ob ich gleichmäßig auf einer Bar mit Pacemakern auf Bestzeit laufe oder ob ich in einem taktischen DM-Rennen laufe. Ja. Und dann hat ja Alina Reh auch mehr oder weniger ein eigenes Rennen nach 2 Kilometern gestaltet. Insofern.
Aber da sind die Zeiten ja schon weg. Also wenn du nach Zeit gehen wolltest, das ist eh abgelaufen.
Insofern denke ich mal, ist sie da auf jeden Fall die würdige deutsche Meisterin. Und ich denke auch, sie wäre auch selbst bei Lauras Beteiligung deutsche Meisterin geworden. Unzweifelhaft ist natürlich, dass Laura ganz klar gezeigt hat, was sie aber ja vorher wussten, dass sie, auf was die nationale Läuferspitze angeht, dass sie da auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden kann. Und zwar also mit geschwellter Brust, kann man sagen.
Absolut.
Das ist jetzt aber auch nichts Neues. Also, ja,
das wissen wir auch schon länger.
Ich glaube, ich war auch mal...
Aber bei Männern ist ja ähnlich. Ich glaube, der deutsche Meister ist 14:01 gelaufen, auch in Braunschweig. Und ich vermute mal, die deutsche Triathlon-Spitze auf der Kurzdistanz, die läuft ja auch um die 14:30.
Richtung 14:30, ja.
Tief,
irgendwas. Ich glaube, der Yannick Schaufler zum Beispiel ist 14:22 gelaufen.
Stimmt, der ist auch eine neue Bestleistung, ja. Ja.
Nee, also das ist ja doch einige, also an die, ja, ich sag mal so, in Schlagdistanz, ja. Mhm. Genau.
Ja, aber man hat ja bei Lauras Livestream gesehen, also die hatte komplett, 3, 4, 5 Pacemaker um sich herum und lautstark noch auch noch so ein paar andere Männer. Das war
also ziemlich gut getimed auch alles. Boah, ja,
absolut.
Ja, was natürlich, also ihre Leistung in keinen...
Soll es nicht schmälern, ne? Also auf keinen Fall. Also absoluter, höchster Respekt, nur es sind zwei unterschiedliche Rennen, die
ich
da
denke, genau. Ich denke
mal,
es wäre sogar sehr spannend gewesen. Also ja, ich hätte cool ehrlich gesagt, und ich glaube, das haben sich jetzt bestimmt danach einige gedacht, die hätten gerne so ein Duell zwischen Laura und der Alina Reh, weil ich glaube, Laura wäre jetzt auch nicht so mega taktisch gelaufen. Als Triathlet bist du ja eh so drauf gepolt, dass du irgendwie so von Anfang bis Ende möglichst gleichmäßig läufst. Auch auf der Kurzdistanz, da machst du ja nicht solche Sachen wie, ich laufe die ersten Kilometer so eigentlich 20 Sekunden Unterschnitt und dann aber nochmal, also das machst du da eher nicht. Also das wäre schon, das wäre interessant gewesen. Also ich glaube schon, die beiden hätten sich dann schon abgesetzt und dann wäre es ein spannender Fight geworden. Wo ich die Alina Reh auf jeden Fall vorne gesehen hätte, aber wenn da Laura Vizemeisterin geworden wäre, why not?
Eine ganz kurze Notiz noch, weil die Männer hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Da hat zwar auch die Leute von La Roche wieder gute Arbeit gemacht. Da konnte man das sehr gut verfolgen, auch weil die ganzen Zeiten auch gepostet haben. Aber da ist ein Rennen in diesem Jahr, Und wie wird das übertragen? Quasi ganz, ganz schwach, also von den Öffentlich-Rechtlichen. Das 5000-Meter-Rennen der Männer, sowohl das als auch 3000-Meter-Hindernis, ich glaube sogar die 1500 oder sowas, alles quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also das finde ich echt extrem, extrem traurig. Bei einer deutschen Meisterschaft. Also
du meinst Meisterschaft,
in der Übertragung jetzt. Dass man davon nichts mitkriegt. Also ich meine, wir haben es ja schon oft genug gesagt, Fußball regiert hier ganz Deutschland. Da wird jedes kleinste blöde, Spiel übertragen. Und dann ist einmal die deutsche Meisterschaft in Braunschweig und man kriegt es nicht hin. Vielleicht einen unkommentierten Livestream hätte man auch einfach laufen lassen können oder sowas. Und es gibt auch einige, muss ich auch nochmal an den Auslaufen-Podcast wieder verweisen, die hätten sich hingesetzt und hätten es kommentiert. Ohne weiteres. Super gerne, ne? Also es gibt echt Leute, die sind engagiert, die wollen gerade auch unseren Randsport ein bisschen nach vorne bringen und gerade in der schwierigen Zeit, die für viele Sportler ja auch sehr, sehr viele Einschnitte bedeutet. Und dann hat man eine DM und dann zeigt man nur drei Wettkämpfe. Ja, ist ein bisschen überspitzt jetzt, aber...
Der Auslaufen-Podcast, die hatten sich bereit erklärt und wurden nicht genommen.
Ja, oder, also die haben immer schon so ein bisschen gewitzelt, haben so gesagt, also wenn jemand möchte, wir stehen zur Verfügung, ne? Wir machen den Livestream. Also wir setzen uns da gerne hin und kommentieren. Gar kein Thema.
Ja, die Frage... Ja, wir kennen ja die Hintergründe nicht. Ich meine, liegt das jetzt an den Öffentlich-Rechtlichen, liegt das am Verband? Wie sind da die Abstimmungen? Haben sie überhaupt Sendezeit zur Verfügung?
Ja,
aber da hätte es auf alle Fälle im Internet irgendwas anbieten können, das stimmt.
Es ist immer schade. Es hängt wahrscheinlich an sehr, sehr vielen Stellen und so einfach, wie ich das jetzt hier sage, wie es hätte laufen können, so ist es natürlich nicht. So darf man auch nicht
aber
denken.
Aber schade für alle Beteiligten. Aber
genau, klar. Also wenn schon so ein Event steht, dann sollte man das doch so möglichst auch für alle ausnutzen, dass dann jeder auch da was von hat, weil der Stream stand ja, oder da ist ja Fernsehen vor Ort. Ja. Ob die jetzt eine halbe Stunde noch länger was senden, naja gut, was weiß ich.
Aber gut, es geht dann wahrscheinlich auch ganz knallhart nach Stars eben, ne?
Also, natürlich, man will
wenn du da
Esa halt, Krause sehen und wenn die gelaufen ist, dann ist gut, ne?
Dann ist gut.
Und dann willst du noch
Leichtathleten der Männer hast du halt eben gerade niemanden, der jetzt irgendwie auch international konkurrenzfähig ist und dann fehlt halt das da.
Dann willst du mal Malaika Mihambo springen sehen und dann hast du die in die Grube springen sehen und dann ist auch wieder gut. Also das ist halt schade. Mhm. Aber gut, zumindest für die hatten jetzt mal eine Bühne. Das ist ja auch schön.
Tja.
Ja.
Das Wort zum Freitag.
Freitag. Noch nicht das Wort zum Freitag. Oh, noch eine Sache zu viele Grüße an Martin van Riel, der Bruchpilot.
Was ist passiert?
Ja, der ist leider mit dem Rad gestürzt und hat sich dabei das Pubis, also das Schambein, den Beckenknochen gebrochen.
Autsch.
Das ist bereits Ende Juli passiert. Also es ist jetzt schon ein paar Wochen her. Er sitzt auch mittlerweile wieder auf dem Rad. Und weswegen ich das jetzt eigentlich sage, weil ich musste lachen. Er hat ein Foto gepostet, als er da gerade während seiner Radtour so stand. Und schrieb, die sind ja gerade auch noch Teile der GFT-Crew in den Pyrenäen, da im Trainingslager. Er auch dabei, er kann halt nicht laufen, aber fährt halt jetzt schon wieder ganz gut Rad. Und dann stand unter seinem Foto, Pirate of the Pyrenees, ready to size your comps. dann steht er halt da mit seinem Rad, dann noch Hashtag wannabe Wout van Aert und Hashtag Mario Cipollata. Habe ich sofort so lachen müssen, fand ich ganz cool. Und dann, was ich noch mehr lustig fand, Cameron Worth, Mr. Instagram, also quasi dein Pendant, ja, Cam Worth ist ja auch auf Insta so präsent wie du. Pendant,
dankeschön. Gottes Willen.
auf jeden Fall, Cam Worth schrieb darauf, Shorts are too short, Sock Hate, Daumen und dann da so ein Daumen runter. Also direkt so, hier, ich bin bereit und ich hole euch eure Comms, ey, Wout van Aert, hier, Mario Cipollata und dann einfach nur so, oh Mann, deine Hose ist zu kurz, deine Socken viel zu kurz, Alter, wie siehst du überhaupt aus, was willst denn du? Und dann hat Martin auch zurückgeschrieben, deshalb hat ihn auch noch kein Pro-Tour-Team irgendwie gefragt, ob er nicht mal Stagiaire machen will oder sowas. Ja, der Cameron Worth. Der
ist jetzt, glaube ich, auch gefahren. Der hat jetzt, glaube ich, bei irgendeinem Klassiker einen Renneinsatz.
Ah, ja.
Meine ich.
Muss der auch.
Ja, habe ich nur gesehen.
Der hat einen Vertrag, ne? Also mit Ineos hat er, glaube ich,
aber seine Buddies
gehen alle
Froome
weg.
Und Ja, der andere, wie heißt er nochmal?
Jaron Thomas.
Trainiert.
Nee.
Jaron Thomas, die gehen. Und
und die dürfen.
Bleibt jetzt als.
Ja, und die fahren noch nicht mal Tour. Also Chris Froome, dessen Wechsel ist ja jetzt auch bekannt geworden. Ich weiß nicht, wann das war, aber zu Israel Startup Nation. Der ist ja quasi auch raus. Ja, und wegen Formschwäche jetzt nicht bei der Tour. Jaron Thomas auch nicht. Gut, wobei man, wenn man sieht, was in den letzten zwei Wochen gestürzt wurde und was da passiert ist, bin ich mal gespannt, wie das mit der Tour aussieht. Der Bernal hat, also da ist Ineos, glaube ich, schon wieder, hat gute Karten. Alle anderen haben sich etwas selbst ausmanövriert zum Teil. Mit Brüchen und keine Ahnung. Jetzt kommt das, das Handy und Gregor geht raus.
Ich wollte dem Instagram-Shot flüchten, ja.
Instahorse fühlt sich gleich verpflichtet.
Ja. Ich mache hier nur Promotion für unseren Podcast, aber das Problem, ich mache ja immer meinen Monitor aus, weil mein alter MacBook, der läuft heiß und dann wird's von der Sprachverbindung schlecht, weil dann irgendwie die USB-Kontakte anfangen zu schmelzen. Deswegen muss ich dann, ihr wisst es nicht, aber deswegen muss ich immer den Monitor ausmachen und ich rede quasi auf einen dunklen Monitor. Kein Witz.
Ich muss gerade eher dran denken, Horst, du bist halt einfach, du bist so heiß, du bringst halt die USB-Anschlüsse zum Glühen. Und wenn jetzt auch noch die Hitze von draußen dazukommt, dann geht eigentlich gar nichts mehr. Also wenn ihr mal in der Nähe vom Horst seid, Achtung, die Handys funktionieren nicht mehr.
Ich glaube, wir sollten doch wieder unsere Patreon-Seite mal wieder reaktivieren, damit der Horst einen Laptop hat, mit dem man...
Ja.
Der nicht zerschmilzt während der Aufnahme.
Ja, ich bin ja geizig. Ich nutze das Ding, bis es nicht mehr funktioniert. Aber ich habe mir ja, wie gesagt, für Ende des Jahres einen neuen mir ins Auge genommen, gefasst und den werde ich auch ordern. Aber solange das Ding noch irgendwie funktioniert,
passt.
Schrubbe ich ihn runter. Genau.
Dann würde ich eigentlich sagen, können wir mal zu unserem Gast kommen heute. Haben wir jetzt eh schon so viel übers auch gerade Laufen gesprochen, dass das schon auch passt, ne? Gregor, jetzt bist du an der Reihe.
Bin ich an der Reihe. Und zwar haben wir heute eine Läuferin zu Gast. Und zwar, es wird international heute. Sie kommt aus Kalifornien, Los Angeles, beziehungsweise wohnt dort gerade. Ihr Name ist Jordan Marie Brings Three White Horses Daniel.
What?
Ist schon mal der Gast mit dem längsten Namen, den wir hier hatten. Und zwar, wie bin ich darauf gekommen? Unlängst gab es ja auch in der Tagesschau, glaube ich, waren die Meldungen sogar, dass ja das... NFL, also das Football League, das Washington Football League Team, die ja heißen Washington Redskins, dass sie umgenannt werden sollten, also nach Protesten von vielen Aktivisten, wovon Jordan eine Aktivistin ist. Hat der Manager gesagt, nachdem er sich auch lange, also wirklich jahrelang gewehrt hat, okay, wir überlegen uns einen neuen Namen, weil viele Native Americans, was ist denn, ich will nicht Indianer sagen, also weil
Natives auf kann man das sagen, oder?
Kann man Natives sagen, es gibt kein deutsches Wort dafür, ne? Als Deutscher müsste man irgendwie Indianer sagen, aber Indians ist ja irgendwie auf Englisch, wollen sie ja nicht genannt werden, sondern halt eher Indigenous oder halt Natives. Also viele Natives haben halt sich dagegen, protestieren dagegen, weil sie sagen, der Begriff Redskins, der ist halt rassistisch. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie, dass wir hatten ja vorhin in der letzten Episode über das Hotel Mohrenwirt gesprochen. Also, haben wir nicht drüber gesprochen kurz? Haben wir privat drüber gesprochen?
Ja.
Ich krieg das alles nicht mehr. Egal. Also, da sehen wir ja auch, dass es natürlich... Natürlich auch. Wir sehen ja auch gerade, was in den USA los ist. Ich meine, jeder schaut die Nachrichten, jeder schaut die Black Lives Matter-Bewegung, die bei uns angekommen ist. Und ich dachte mir so, oh, krass, interessantes Thema. Hab's ein bisschen auf Social Media rumgestalkt und...
bei Frauen rumgestalkt und dann bist
kann
du
man
auf
so
einmal
sagen,
auf Jordan gekommen.
Bin ich auf einmal auf Jordan gekommen und habe gedacht, ey, ist doch eigentlich eine ziemlich interessante Sache, denn sie war im College eine ziemlich ambitionierte Läuferin, ist immer noch eine sehr ambitionierte Läuferin und sie verwendet vor allem auch das Laufen, um auf ihre politischen Ziele aufmerksam zu machen. Das ist natürlich zum einen auch, war sie beteiligt an den Protesten gegen den Namen Redskins bei dem Washington-Team, war es jetzt aber Hauptpunkt ist oder das, wofür sie sich am meisten einsetzt oder auch das
ihre
Thema.
Ihre Kampagne so oder?
Ihr Thema, was sie eigentlich zur Aktivistin gemacht hat, war die Kampagne MMIW. Da steht für Missing oder Murdered and Missing Indigenous Women.
Ja, übersetzt das nochmal bitte für jeden.
Also ermordete und vermisste Indigenous Native Frauen, indianische Frauen. Gibt es halt kein Wort dafür.
Ja.
Dachte ich, oh, das ist ja schon mal, also es war mir auch gar nicht so bewusst, dass das anscheinend, wenn man sich dafür so einsetzt, dann muss es ja auch ein krasses Thema sein. Das war mir gar nicht so bewusst und habe gedacht, habe weiter nachgeforscht, habe gesehen, dass sie den Boston-Marathon letztes Jahr gelaufen ist, 2019. Und sie hat die 26 Meilen, Amis denken immer in Meilen, hat sie jede Meile einer Frau geopfert, die entweder gerade vermisst ist oder...
Gewidmet.
Gewidmet, oder genau, ja.
Geopfert klingt so.
Ich meine, geopfert.
Hat jede Meile geopfert. Ja.
Ja, wolltest du was sagen?
Ja, quasi, weil dieses MMIW, mir sagt das oder sagte das gar nichts. Oder ich hatte überhaupt keine Ahnung, weder von den Natives. Gut, du bist eh jemand, der sich mehr für
ist ja ganz
sowas
klar
interessiert. Aber mir war nicht klar, was es in den USA immer noch bedeutet, wenn du ein Native oder also sagen wir jetzt einfach mal ein Indianer bist und einem Stamm da so angehörst und wie viele gerade Frauen einfach mal ermordet werden, verschleppt werden, auf einmal weg sind. Damit haben wir ja überhaupt keinen, oder ich bisher, überhaupt keinen Kontaktpunkt. Mir war das überhaupt nicht klar, dass es da eine Aktivistin dagegen gibt, ne? Oder dass jemand auf dieses Thema erstmal aufmerksam macht.
Ja,
in meiner kleinen Bubble, leider Gottes, es tut mir leid.
Ja, aber das ist keine kleine Bubble, das ist eine große Bubble, weil ich glaube, das betrifft uns alle irgendwo. Ich habe das mit den Ureinwohnern auf Deutsch gesagt erst so ein bisschen mitbekommen, als es um diese...
Ureinwohner ist ein gutes Wort, ja. Mhm. Ist aber so lang und sperrig.
Als es um diese Briefwahl geht, die Donald Trump jetzt irgendwie versucht zu unterbinden, da ja die Ureinwohner ja auch teilweise keinen... festen Wohnansitz haben und so und
Wo diese willst
dann
du das
auch
hin?
Von der Wahl ausgeschlossen werden sollten und das sind ja schon wichtige Wählerstimmen und das sind ja die Ureinwohner und die haben gleiches Recht und einfach mal eine ganze Personengruppe auszuschließen und so kam ich auch erst auf diese Problematik von der von dem Rassismus dort und Greg, als du mir das dann geschickt hast, da habe ich dann auch ein bisschen weiter recherchiert und ist auf jeden Fall ein Thema, das brandaktuell ist. Ja.
Genau. Wie gesagt, es geht halt darum, also sie verortet Ursprünge halt darin, dass gerade die Community der Ureinwohner in Amerika nicht gesehen wird, eine Minderheit ist, in der, ich sag mal, hauptsächlich weißen Gesellschaft unterdrückt und damit auch nicht gehört. Und die Probleme sind akut. Also ich habe ja so ein paar Statistiken mal mitgebracht. Also natürlich wohnt jetzt nicht jeder Ureinwohner auf einer Reservation, sie ja auch nicht. Sie lebt in Los Angeles, kommt aber ursprünglich aus South Dakota. Sie ist vom Stamm der Dakota. Also dort sind sie so auch, ich sag mal, ursprünglich beheimatet, wenn man so sagen kann. Und haben auch ihre Reservation. Also es sind mehrere. Ich glaube, ihre Reservation war Rosebud Reservation. Ich glaube, die bekannteste Reservation an sich ist die Pine Ridge Reservation in South Dakota, was man so sagen kann. Also einige sagen so, das ist der ärmste Platz, also auf jeden Fall der ärmste Ort in der westlichen Welt, wenn nicht sogar auf der nördlichen Hemisphäre. Und ich habe hier mal so ein paar Statistiken und wie es mit der Lebensqualität dort aussieht. Und wir reden hier von einem Ort, also nicht so einem kleinen Ort, also vom recht großen Gebiet, innerhalb der USA, eigentlich eins der reichsten Länder der Welt. Also auf der Pine Ridge Reservation gibt es eine durchschnittliche Lebenserwartung von 47 Jahren.
Unglaublich.
Ja. 47 Jahre.
Ja,
eine Arbeitslosenrate von 85%. Die Suizidrate ist viermal höher als der amerikanische Durchschnitt. Besonders hoch ist sie halt unter den dortigen Jugendlichen. Die Hälfte aller Einwohner dieser Reservation kämpft mit Diabetes. Ungefähr zwei Drittel kämpfen mit Alkohol- und Drogenproblemen.
Ja.
Also man sieht, da sind massiv viele Probleme. Eine ganze Bevölkerungsgruppe, die eigentlich nicht gehört wird und die darum kämpft, irgendwie um angehört zu werden, Anerkennung zu finden und auch allein schon für ihre Jugend eine bessere Zukunft zu erreichen. Genau.
Und Jordan
dafür
ist quasi
kämpft
davon.
Jordan. Ja. Und wir hören erstmal, ich sag mal, den ersten Teil des Interviews, den ich mit ihr geführt habe, wo es um ihren Weg in ihren Aktivismus geht. Hören wir mal rein. Then let's start. Jordan, thank you very much for accepting our invitation to our podcast and yeah, being our guest today.
Yeah, thank you. Thank you for having me.
So I already introduced you a little bit in our opening, and I introduced you as a runner who is using, or you are using your running as a platform to advocate for indigenous rights and indigenous visibility, as you are a Lakota woman. But I think for most Germans, as I said to you, we are a German podcast, I think Native Americans are more known from Western movies. I think I have to defend German Western movies because they aren't too bad, but still, I think it would be helpful if you introduce yourself and explain to us your background as an indigenous woman, as a Lakota woman.
Yeah, thank you for that. My name is Jordan Marie Brings, Three White Horses Daniel. I, as you said, I am Lakota. I'm a citizen of Kui Chasha Oyate, the Lower Bull Sioux tribe, as it's federally known in South Dakota. Mm-hmm. I have been, I guess, an Indigenous activist and a community organizer for about 5 years now. It's still relatively new and still always learning and growing and expanding in the areas of what justice is and looks like for everybody, especially in the Indigenous community and Black communities, and just in our communities in general, making this world a better place. But currently I live in Los Angeles, which is Indigenous Tongva lands in California, and I am an outreach and project manager with UCLA. I am the founder and organizer of Rising Hearts. I am a producer on the Sacred and the Snake documentary. I am a global run ambassador with Lululemon. I am an Ultra Team Elite runner with Ultra. And I've been currently using my running platform to raise awareness about the epidemic of missing and murdered Indigenous women, girls, two spirits, and our relatives, because this has been, you know, an issue and an injustice impacting our communities basically since 1492 with colonization arriving to North America.
So you say it so fast, and you you're just pointing all like the bulldogs. So I mean, murdered and missing Indigenous women. So I never would expect that that's a threat in the USA. So how did you came on this topic? I guess it's a pretty hard topic. And how was your journey to actively take part, to take action for this field?
Yeah. I mean, I would say probably most everyone within our Indigenous communities is directly impacted by the loss of a loved one who has been missing or murdered, or knows somebody who has lost a loved one. And so it's always very close to us within our circles and our families. And I've lost a couple relatives on my side of the family, and I have plenty of friends and relatives that have lost loved ones. And this is an epidemic that impacts every single community. It's an injustice and historical longstanding and violence that extends beyond colonial borders up in Canada and Mexico and down in South America and everywhere. And the violence against women is an issue. And as we're seeing with the femicide in Turkey, as we're seeing with the 900 disappearances of Peruvian women during this pandemic alone, this just shows the prevalence of violence in our communities that exists. And sadly, our women, our girls, especially members of the LGBTQ two-spirit communities, are heavily impacted by that violence. And so I became involved when it got to the point where enough was enough. And seeing the death of Savannah LaFontaine Graywind, she was Native and she lived in North Dakota, but what happened to her was absolutely horrific. And it just made me question, how can someone do this to another person? How is someone capable of treating someone else like they're disposable, like they're trash, like they're nothing?
Yeah.
And it just made me just feel heartbroken for her family and for, you know, luckily her baby survived and is carrying on her legacy and her memory. But it just like enraged me at the fact that these high rates of violence happening to Indigenous women, especially, it just makes us feel like we are not thought of, we are not cared about, we are invisible, and we are constantly fighting for our voices to be heard, for our faces to be seen, and to have spaces on these platforms where we are talking about injustices happening in our communities. And this conversation needs to include this longstanding injustice happening. And so with her death, it just motivated me to not just tweet about it, not just reshare, or not just donate. It got me to organize my first prayer vigil to honor her, get the community together when I was living in DC at the time, and just come together as a community, offer our prayers, and figure out what else can we be doing to elevate not just this epidemic, but those, the advocates, the organizers, the families that have been doing this work for decades and haven't been getting the justice that they need and deserve to be able to heal and to be able to move forward in their lives. And that's what motivated me to get more involved and to continue my education about learning about this injustice.
Yeah.
And so, and with running, it got to the point where, okay, I've organized enough panels, I've donated enough, I've created content for people to look on social media to learn more about this and to go to these accounts and organizations doing this work to support them. But it just felt like still no one was talking about this outside of Indigenous conversations. And so after 2 years of dedicating my bib number at the San Diego Half Marathon in 2018 and 2019, it just didn't get the attention that I was hoping it would. And so a month later at the Boston Marathon is where I was like, you know what? I kind of threw my hands up in the air and was like, okay, I clearly no one cares about us and this issue. And so I'm going to give up my space and platform of love of running and share this with them to honor them and pray for them. And so I said a prayer for 26 Indigenous women and girls for 26 miles. And I did that for every single race for the rest of 2019 for a total of 106 Indigenous women, girls, two spirits and relatives for 106 prayers.
That's a way too high number.
To look that's for, not yeah. even that's yeah
so that is when I checked your Instagram profile. I can say you are very, very active on social media and spend a lot of energy to advocate for the Indigenous rights. But I think the most attention attracting picture is you in your running outfit and this red handprint in your face. Could you explain the sign? Which, what does it mean? This is the sign for MMIW, or?
Yeah, the color is red for the movement, and the handprint symbolizes, you know, the violence that's silenced and taken their voices. And so it's a heavy and emotional piece of my running. But that was, I don't know, that was the only thing that came to my mind of being able to compete myself and be able to run for them, in prayer and make it only about them.
Yeah. And, did you, feel some change after the, Boston Marathon? Did you see more, attention on this theme?
Yeah, it definitely got the visibility with just the one post that I shared a couple days after where I listed all of their names. It went viral, and their names and this story in our prayer run was in Sports Illustrated and Runner's World on Now This and all of these other amazing platforms that started having this discussion of, okay, what is this? Like, what is happening to Indigenous people? And it sparked conversation too within the running community, where I got an outpouring of supportive messages, especially people that were on the bus with me, apparently when we were going to Hopkinton to the start line in Boston, and they had reached out and found me after seeing the Runner's World article and saying like, oh my gosh, like you were sitting right in front of me, or I was on the same bus as you. I should have said something to you. Like, but at the same time, they didn't know. And I honestly kind of lost hope in the fact that people would care. So I didn't think it would have an impact at all, but the only impact that I was hoping it would make was for them, for those that I was running for.
Genau, das war jetzt mal so der erste Teil des Interviews. Wir haben uns mal gedacht, wir unterbrechen das mal kurz an der Stelle und reden einfach mal oder diskutieren mal so auf, aus unserer Sicht so direkt daran, wenn es gerade heiß ist und man es auch gerade gehört hat. Was ich an der Stelle eigentlich so interessant fand, war die Problematik zu sehen. Jordan hat halt gesehen, sie möchte etwas machen, hat versucht natürlich auch Organisationen aufzubauen, hat versucht viel zu vernetzen.
Gehör zu finden.
Halt Gehör zu finden. Ja. Und natürlich hat sich ihre Reichweite erhöht, aber halt vor allem
in ihrer Bubble.
In ihrer Bubble, ne? Also innerhalb der Ureinwohner. Und da war sie, ist sie natürlich schon längst also eine anerkannte Stimme. Aber da, wo du eigentlich ja hin möchtest, also halt nach Washington in die Politik oder generell so
in oder auch mal in die Köpfe von einfach Weißen.
Genau.
Also von uns. Ja.
In der hauptsächlichen Gesellschaft ist es echt schwer, irgendwie auch, anscheinend auch gerade als ungehörte Minderheit reinzukommen. Und auch wenn wir jetzt zum Schluss, klang das jetzt so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen etwas verhalten, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, sie hat ja 2019 so damit hauptsächlich angefangen. An sich denke ich mal schon, dass gerade das Laufen, so wird sie auch immer wieder wahrgenommen, viel dazu beigetragen hat, das Thema ja auch in andere Gesellschaftsschichten zu tragen, auf jeden Fall. Da fand ich halt interessant, auch gerade für uns, ne? Also auch Horst, gerade für uns als Profisportler, da sieht man mal eigentlich, was wir für Möglichkeiten haben. Dina Lückenkämper hatte ja auch, hatte ich mal ein Interview mit ihr gesehen, ZDF, glaube war das, im Sportstudio, wo sie sich ja dafür ausgesprochen hat, dass es auf jeden Fall möglich sein sollte, dass man als Sportler auf, also zum Beispiel gegen Rassismus, auf jeden Fall Stellung beziehen sollte, auch aktiv, auch bei Wettkämpfen und im Fernsehen.
Ja gut, aber so einfach ist es ja nicht. Also und da gibt es auch zahlreiche Reportagen, gerade in der NFL, da kriegst du aber deinen Maulkorb angezogen, ne? Da hat sich alles um den Sport zu drehen und um nichts weiteres. Du sollst ein NFL-Spieler sein, du sollst ein Fußballspieler sein, du sollst deinen Sport machen und für die Mannschaft spielen aber, und dich bloß nicht mit politischen Themen irgendwo noch befassen. Da gibt's halt diese zwei Lager, ne?
Genau, du sprichst jetzt gerade so Take a Knee an.
Ja, Take a Knee zum Beispiel,
wo sich ja Schwarze auch, also inzwischen nicht nur in der NFL, sondern auch in anderen Sportarten, bei der Hymne, bei der amerikanischen Hymne vor dem Spiel halt hinknien. Wir kennen ja auch alle Trumps Reaktion darauf, die ich jetzt mal kurz einspielen werde. Und da sieht man schon, dass wie gespalten die Lager sind, ne? Und wie teilweise wenig Verständnis denn nicht bei allen, vor allem natürlich bei Trump-Anhängern, aber auch von beiden Seiten da irgendwo herrscht. Und
ja, aber das ist halt generell ein super schwieriges Thema. Also ich überlege mal, was würde ich denn in der Situation machen? Also weil in erster Linie jeder Profisportler ist halt erstmal Sportler. Er hat die Möglichkeit, gehört zu werden, auch zu anderen Themen, und kann sich natürlich irgendwo einfacher das Gehör verschaffen und für bestimmte Dinge einsetzen. Aber darf er das? Oder wie haben wir das gesehen? Ich muss da leider auch wieder an Faris Al-Sultan denken, wo er dann auf einmal laut wurde, wo man sagt, ey Faris, du bist Bundestrainer Triathlon, halt dich verdammt nochmal aus allem anderen irgendwo raus und überschreite nicht, gut, weil er sich auch irgendwo als Bundestrainer so geäußert hat, oder überschreite da bestimmte Dinger nicht, ne?
Genau, aber das ist ja eigentlich ein gutes Beispiel, auch wenn man sagt, so okay, das ist ein Thema, wo viele gesagt haben, weil es denen auch nicht lieb war oder auch seine Position, die nicht gefallen hat, und sagt, ey Faris, du bist Bundestrainer, halt dich da raus, das ist nicht dein Job. Aber was wäre denn jetzt, wenn ich zum Beispiel, weil oft wird ja auch gesagt, ich erinnere mich an Dan, der gesagt hat, der Sportler, also der Sport, auch der Leistungssport, der Profisport, hat eigentlich nur die Daseinsberechtigung in der Gesellschaft, dass man für die Gesellschaft ein Vorbild ist, dass man eine Vorbildfunktion hat. Dass man Werte, auch gerade menschliche Werte, vorlebt. Und da ist die Frage, okay, inwieweit steht man dafür ein? Kurzes Gedankenexperiment. Wir haben mal ein WTS-Rennen, es gab ja sogar ein WTS-Rennen in Peking ein paar Jahre. Und ich träume noch mal ganz viel. Ich komme noch mal aufs Podium, WTS-Rennen, zack, ich komme dritter Platz in Peking, stehe auf dem Podium. Auf einmal rolle ich dann so ein Plakat raus und mit so Hashtag Free Hongkong oder so etwas. Ja. Also erstmal abgesehen davon, was vielleicht einstürzen würde. Also wahrscheinlich gäbe es dann mega Stress zwischen ITU und chinesischer Verband und ob man überhaupt noch mal und DTU und ob man überhaupt noch mal einen Weltcup da zulässt mit irgendwelchen, keine Ahnung, ob ich ausreisen darf. Aber da würde ja erstmal ganz schön viel Trouble auf einen einbrechen. Und dann ist die Frage, hat man, also...
Was hast du denn damit gewonnen?
Was hat man damit gewonnen? Habe ich, habe ich die Berechtigung, so etwas zu machen? Mhm. Dann spielt nochmal rein, das sind natürlich noch andere Länder, andere Sitten, so dieses, ne? Mhm. Wir haben ja die Diskussion mit Jan Frodeno und Bahrain 13, auch Bahrain 14 auch schon gehabt, ne? Das ist ein Thema, sobald man sich ja irgendwo engagiert, es geht natürlich, klar, jeder ist natürlich, dass jeder, alle Menschen gleich behandelt werden sollten und so weiter und so fort. Man kann aber auch ganz schnell in politische Dimension kommen. Jordan hat ja im Interview angesprochen, die Problematik der türkischen Frauen, wo sie sich jetzt ja auch drüber eingesetzt hat, dass und das genauso postet und genauso darüber aufklären möchte, dass in der Türkei gerade jetzt in Zeiten von Corona nochmal extrem viel Gewaltdelikte gegenüber Frauen passiert sind. Hm. Ne? Brauchen wir gar nicht nach China gehen. Was wäre denn, wenn ich jetzt irgendwie in der Türkei dort für Frauenrechte auf einmal aufstehe? Ne?
Ja, gut. Hab
ich da die, also das ist
dann würde man sich bei dir halt auch eh erstmal fragen. Also Jordan ist ja selbst gehört einer Minderheit an. Sie kennt die Probleme, sie ist so aufgewachsen. Sie hat das in selbst am eigenen Leib gespürt. Wenn man jetzt erstmal, wenn du einfach nur ein Plakat aufrollst, Free Hongkong, dann wird man sagen, was hat denn Gregor Buchholz mit Hongkong jetzt wieder so zu tun? Ja. Also was will er denn? Jeder kann einfach irgendwie einen Hashtag sagen, ja, was dann dahinter steht, das ist ja dann auch nochmal was anderes. Engagierst, also einfach nur mal den Mund aufzumachen und nur mal zu sagen, ah, guckt euch das mal an, ist was anderes, wie wenn du selbst da richtig involviert bist in so eine Problematik, ne? Also Jordan ist tausendmal glaubwürdiger in ihrer Sache, was sie auch macht, und wirklich eine Aktivistin, als wenn du einfach ein Plakat aufrollst.
Das war jetzt ein Beispiel. Ja, aber also, ich mein, aber heißt es quasi, wenn man nicht direkt betroffen ist, dann eher die Klappe halten?
Nee, das ist im Umkehrschluss halt auch nicht. Aber letztendlich, du musst ja mehr Hintergrund dann irgendwo doch schon anbringen und kannst nicht nur eben ein Plakat hochhalten. Ja.
Ja gut, aber man sieht es ja vor allen Dingen im amerikanischen Profisport, früher zumindest, da gibt's ja oder gab es ja Regularien und Eva, du hattest das schon angesprochen in der NFL. Mhm. Ich glaube, das war 2016, da hat dieser Colin Kaepernick,
genau,
ja, hieß der, ja. Mhm. Der hat diesen Kniestand vollzogen während der Begrüßung der Spieler. Und er wurde ja dann quasi suspendiert von der NFL und hat seitdem auch keine Anstellung mehr bekommen.
Der ist in keinem Team mehr, ja.
Genau, seitdem hat sich doch einiges geändert. Politische Statements sind jetzt dahingehend öfters zu sehen, die nicht geahndet werden. Aber es hat jemand gebraucht, der quasi den ersten Schritt wagt.
Aber was hat der verändert letztendlich? Oder viele, auch gerade diese NFL-Teams, da geht es ja auch drum, wer die Meisterschaft hat, der darf ins Weiße Haus. Ja.
Ja.
Trump lädt zum Teil nicht mehr ins Weiße Haus dann ein oder hat damit aufgehört. Oder dann, da wurden auch, haben wir auch Frauenmannschaften gesehen, Frauenteams. Mhm. Generell, das ist Trump scheißegal. Also die lädt er von vornherein schon mal nicht. Also das,
ja,
der Fisch stinkt ja schon mal absolut von oben. Ja. Ne?
Aber zumindest die Öffentlichkeit wird ja da irgendwo informiert, denn die Zeitungen, die Medien, die berichten darüber und zumindest über einen gewissen Zeitraum flammt ja das Thema dann auf für jeder Mann und jeder Frau und ist dann irgendwie präsent und darüber wird diskutiert. Und das ist ja schon mal an sich ja eine gute Sache, wenn man darüber spricht und wenn man sich darüber austauscht.
Aber die Vielzahl gerade der vermeintlich, also der Amerikaner, die jetzt gerade auch so NFL und sowas schauen, die sagen, verdammt nochmal, haltet es doch einfach bitte raus. Wir sind Amis, wir haben Wochenende, wir müssen nicht arbeiten, wir wollen jetzt dieses Spiel sehen und wir haben keinen Bock schon wieder, dass einer auf die Knie geht. Und das sagen zum Teil auch Schwarze, ne? Also das sagen auch von letztendlich Rassismus Betroffene, Alter, lass uns unser Spiel jetzt gucken. Und lass die den Quarterback. Das haben wir in dieser Reportage gesehen. Und das ist so.
Okay.
Da warst du doch noch. Das haben wir doch noch hier. Die auf dieser oder bei Nesca war das auch noch.
Ja.
Da haben die gesagt, lass das. Also es gibt auch wirklich. Das waren auch Schwarze, die das gesagt haben. Lass das Thema raus. Wir wollen einfach nur den Sport genießen und jetzt nicht noch wieder ein politisches Ding haben. Und
aber,
dann.
Aber du siehst was jetzt bei der NBA momentan sich vollzieht, durch diese Corona-Geschichte und der Spielzeiten jetzt in Walt Disney World, wo alle Mannschaften im Endeffekt geschlossen dort auftreten, wurden die Teams und die Spieler auch explizit gefragt, wollt ihr Statements bringen, wollt ihr die Situation als Plattform auch nutzen?
Ja.
natürlich auch wegen der Black Matters-Bewegung und den Vorfällen, die im Vorfeld waren, um darauf hinzuweisen. Mhm. Und die Spieler haben das teilweise auch wirklich genutzt. Absolut. Und ganze Mannschaften. Ja,
aber also, weil gerade die NBA ist ein schwarzer Sport letztendlich, ne?
Ja, oder also liberaler. Ja, es ist ja unterschiedlich.
Da reden wir ja schon, also die meisten, wenn man jetzt guckt, die in der NBA, die Spieler sind schwarz.
Ja, das ist ja, also das ist auch in anderen Sportarten so, das ist jetzt nicht, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu plump. Also
nein. Du weißt doch, wie ich jetzt
meine. Also im Baseball und in der NFL spielen genauso. Das ist da, findet es genauso statt. Ich glaube, NASCAR war jetzt natürlich gerade, also ich glaube, Motorsport ist ja da deutlich konservativer. Was
sehr konservativ.
Viel weißer, sehr viel weißer, was du jetzt angesprochen hast. Das ist, da sieht es natürlich anders aus. Das heißt, man sieht natürlich Unterschiede innerhalb der Sportarten. Das hat man ja hier auch, ne? Dass man das Gefühl hat, in der Sportart sind eher liberalere Personen als jetzt vielleicht in der Sportart. Das gibt es ja da genauso. Was wollte ich sagen?
Weiß ich nicht.
Horst, was hast du vorher gesagt gerade? Was war dein Punkt? Ich wollte auf deinen Punkt eigentlich eingehen.
Ja, die Plattform, die sich dadurch bildet und dadurch halt natürlich der erste Stein, der ins Rollen gerät.
Ja, achso, ich wollte sagen, dass man ja jetzt auch viel sieht, jetzt sind da gerade Playoffs in der NBA. Jetzt laufen da fast alle mit Black Lives Matter Shirts rum. Also da ist natürlich jetzt eine Bewegung. Also bin ich mal echt mal gespannt, wie...
Ja, das muss man jetzt mal nutzen.
Wie die jetzt da...
Jetzt ist mal richtig was ins Rollen halt gekommen.
Aber, wo wir bei meinem China-Beispiel waren, und da ist die Frage, bis wann ist sowas geduldet und ab wann kommt der Profit ins Spiel und ab wann wird dann sowas schwierig? Ne? Ich glaube, Black Lives Matter ist noch so etwas, das ist jetzt etwas, was viele irgendwo akzeptieren. Ich glaube, auch viele in der generellen Gesellschaft, auch in den USA, denke ich mal schon, dass es mindestens 50-50 ist, die Meinung, dass man anerkennt, okay, rein statistisch betrachtet haben wir hier benachteiligte Bevölkerungsschichten, die Schwarzen sind, obwohl sie eine Minderheit sind, deutlich mehr in den Gefängnissen, werden deutlich öfter Opfer von Polizeigewalt und. Und dass man das ganz klar natürlich zurückführen kann auf auch systematische Benachteiligung. Deswegen ist es auch gerade schon ein Thema, das ist wichtig, dass es in die Öffentlichkeit kommt, dass es nicht einschläft. Da fällt mir aber zum Beispiel ein, bei meinem China-Beispiel, James Harden von den Houston Rockets zum Beispiel, der hat nämlich auch so einen Tweet geschrieben, dass er als in Hongkong halt diese ganzen Proteste waren, dass er sagt so, ey, Hongkong, stay strong, ich sympathisiere mit euch. Mhm. Die NBA versucht natürlich wirtschaftlich in China Fuß zu fassen. Das ist ein Riesenmarkt.
Ja.
Und wie ist das gelaufen? James Harden hat sich entschuldigt. Hat sich entschuldigt. Danach kam ein riesen Shitstorm, wo gesagt wurde, ey Leute, Menschenrechte egal oder was, Hauptsache immer Kohle. Ja. Dann wurde halt davon wieder so ein bisschen zurückgerudert. Also das wäre natürlich so ein Beispiel, wo man so sieht, okay, wo man nie so ganz weiß, wie weit reicht es denn wirklich? Ne? Ich habe auch mir überlegt, sind denn zum Beispiel, ist dann ein NBA-Spieler wie LeBron James oder so, oder halt generell, müssen die extra nochmal aufstehen, weil sie ja der schwarzen Bevölkerung angehören? Oder sind es wie so, man sieht ja, wo man immer sagen kann, ja, sieht man ja, wer Talent hat, der kann es schaffen. Guck mal, jetzt ist er Millionär. Ne? Also sind sie quasi so, die Vorzeigemillionäre, die quasi so als Alibi dienen, ist schwierig. Also
ich finde diese ganze Debatte so schon schwierig, weil ich persönlich für mich niemals irgendwie ein Problem mit Hautfarbe hatte oder mit Menschen anderer Rasse, Herkunft irgendwie oder sowas. Und weil das für mich, alles, was jetzt auftaucht, ist wie so Neuland. Also man hat es natürlich auch sogar, wir haben es ja früher in der Schule gelernt, ne? Mit in Amerika und mit Rassentrennung und mit den, keine Ahnung, die Schwarzen durften nicht auf die weißen Toiletten gehen und mussten ihre extra und was weiß ich. Also das hat man alles irgendwo, aber das war so weit weg und das ist für mich jetzt auch hier immer noch so weit weg. Und ich denke mir immer, wenn ich einen Schwarzen sehe, das ist, dann denke ich nicht, oh, das ist ein Schwarzer oder das ist ein ganz normaler, also
ja,
das also, ist, nee, oder ich habe noch nie mit Rassismus bin ich hier in Kontakt gekommen. Also da sieht man mal, wie man hier, wie privilegiert wir leben und wie wenig. Und
aus deiner Brille, ne? Ich meine, dich betrifft das nicht, null, weil du eine Hautfarbe hast, die diese Probleme da nicht verursacht.
Okay, ich hätte vielleicht, also Ich hätte vielleicht noch eine Frage, um das Thema vielleicht abzuschließen. Mhm. Wir haben jetzt natürlich auch viel so auf Schwarz und so konzentriert und so weiter, aber
das ist ja nicht falsch.
Sie setzt sich ja auch ein, so, ne, für die Anerkennung von Homosexuellen und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele Themen, nicht nur Rassismus, sondern auch Anerkennung von alternativen, diversen etc., wo man sich ja einsetzen kann. Horst, könntest du dir irgendwie vorstellen, dass du sagst, okay, ich würde dort und dort politisch aktiv werden, ich würde vielleicht einen Wettkampf nicht bestreiten, wenn er, was weiß ich, von einem Manager organisiert wird, der vielleicht durch zweifelhaften Aussagen bekannt ist, oder ich würde vielleicht mal mit den Regenbogenstreifen starten, um irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Kam dir sowas mal schon mal in den Sinn? Weil ich habe nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Ja. Also mir ist sowas noch nicht untergekommen, aber ich muss ganz klar sagen, wenn ich irgendwie in Erfahrung bringen würde, dass irgendein Rennveranstalter irgendeine schräg rassistische Einstellung hat oder irgendwie eine politische Meinung vertritt, die total gegen meine Ansichten steht, dann würde ich auf jeden Fall nicht starten. Das definitiv. Ich meine, ich bin schon in Bahrain gestartet, ja, das mal dazu. Mhm. Da ist natürlich die politische Situation auch ganz speziell. Und auch so gewisse Minderheiten werden da ja auch unterdrückt,
oder
muss
so,
man ganz
oder
klar
so
sagen.
Oder so Frauen oder so.
Ja, also
so
Frauen
gewisse
auch,
Minderheiten.
Genau. Aber da kommt ja wieder also das Kulturelle. Ich meine jetzt ethnische Minderheiten. Ja, ja. Ich meine jetzt nicht die Geschlechter, aber das stimmt auch, Eva. Mhm. Deswegen, und da habe ich mir wirklich überlegt im Nachgang, ob das dann wirklich richtig war, weil ich da relativ blauäugig da in das Rennen reingegangen bin, weil du als Sportler selber das in
das
dem
Ausmaß
Moment, wo du dort
so
warst, hast du das gar nicht so mitbekommen, und ich habe im Vorfeld mir auch nicht so viele Gedanken gemacht, muss ich gestehen, aber im Nachgang kamen dann Diskussionen auf mit Bahrain 13, dem Team, den Märtyrern und so weiter und die ganzen Geschichten drumherum, dann habe ich mir wirklich dann gedacht, naja, ist es wirklich, sollte man wirklich dann bei solchen Rennen starten? Das ist natürlich diese eine Seite, die politische Seite, dann ist natürlich die andere Frage, okay, vielleicht kann man das aber trotzdem nutzen, um zu zeigen, dass man ja mit seiner Einstellung da halt präsent ist, um da vielleicht dagegen zu halten, ne, so im Nachgang. Ob ich jetzt da nochmal starten würde, das sei mal dahingestellt. Aber ich würde per se mal auf jeden Fall sagen, dass ich bei Rennen nicht starten würde mit komischen politischen Situationen und oder wo wirklich offensichtlich dann gewisse Gruppen unterdrückt werden. Da hätte, also das da ist mir der, das ist mir die Sache nicht wert schlussendlich, ganz klar.
Ja. Ja, generell schwieriges Thema. Wir sind ja da auch so jetzt, wir tasten uns so ganz unbeholfen ran. Ne? Ist ja für uns auch das erste Mal, dass wir uns da mal so reinwagen. Wir hören mal weiter, oder wolltest du das noch sagen? Achso, wir hören mal weiter im Interview mit Jordan, wo es jetzt mehr in die Richtung geht, Richtung NFL-Team, die Washington Redskins, wo es halt, wo ich versucht habe, das Interview so ein bisschen auf die Richtung zu lenken, ja, okay, was ist denn eigentlich so Richtung struktureller Rassismus, wie äußert sich denn der im Sport? Also zum Beispiel ein Beispiel wäre halt der an sich der Name Washington Redskins, wo viele sagen, wo ist denn das Problem? Aber eine Bevölkerungsgruppe fühlt sich davon ganz klar angegriffen und ganz klar diskriminiert. Genau, also machen wir mal mit dem Übung weiter. Viel Spaß. Yeah, I was thinking for myself on the one thing, it's good that sport is a platform to spread the message. On the other hand, it's still not in the whole social for the whole people, you know. And but on the other hand, sport is definitely a good tool to spread this message. And how I came to you, how I saw your social profile was by the campaign for the Washington NFL team. So American football is not very popular in Germany, I have to say. But even these news were in the German news. And I did some research, and so I found you, as you were very active in this campaign. And what exactly was the problem with the name Redskins?
I mean, it's a dictionary-defined racial slur in the Merriam-Webster dictionary. And so when the N-word is declared an official slur, it should have the same, outcome of with the R word of not being used and should not be used or said to dehumanize Native people. And so that's what that word is. It's not only racist and insensitive, but it dehumanizes Native people and it normalizes the racism that we experience every day. And seeing, you know, the cultural appropriation and misrepresentation and characterization of, you know, Native people and what they look like in the logo is just wrong and inaccurate, and it sends the wrong message, and it kind of, you know, puts us Native people pre-1900, because that's what, like you said, you know about us from the Westerns. There are movies and, you know, cartoons and Disney movies that kind of all portray us in this kind of fantasized, hypersexualized, you know, perspective of Native people with the racist and sensitive stereotypes that go along with it. And those couldn't be like any more hurtful, because that's not us. That's not how we see ourselves. And that's not how we want our next generations to see themselves as. And there are studies that have been done that have proven that when Native youth are shown these images, shown the word, shown videos of non-Native people using the word and showing their excitement or anger at a football game or wherever, they're linked to low self-esteem and depression and kind of self-deprecating, you know, thoughts about themselves. And that's not what we need for our next generation. So we need our next generations to continue moving forward and continuing our culture and our traditions and our heritage.
Yeah. Do you think there is any scenario that a sports team could have a Native theme?
It depends. Like, I'm not going to speak for any tribe, but it's up to a tribe if they're being asked to be part of the conversation. The thing with the Washington football team is they never included anybody. They did what they did. George Preston Marshall chose the name, but there was no like proper tribal consultation and discussion and involvement from the indigenous community to say, hey, you know, we are saying that this honors you, but do you feel honored? And if they said no, then like, don't do it. Like, even if one person has one problem with it, that shouldn't make it all right to make it the word, to make it that team name. And so I think when we're moving forward in these conversations of like, well, what is the appropriate name that we can have a football team or a basketball team? I would hope that before any decisions are made, if they want to try and accurately reflect, you know, Native culture, that they would involve the local Native communities near where their teams are to involve them in the discussions. Like, I know the Seattle football team, you know, is actively involved with the local indigenous communities there. And it's been a good relationship that they've built. And it's not racist. The Seahawks isn't racist. Their logo isn't racist. So, I mean, I believe there are ways that this could happen in a good, uplifting, and positive way. But we haven't seen that really yet with like the Cleveland Indians or the Atlanta Braves or even the Washington football team and plenty of other high schools and other colleges that have those names and logos.
I was also thinking of another example, the All Blacks, so the New Zealand rugby team, national rugby team, they dance the haka, so like the kind of war dance of the Maori, which are the indigenous people of New Zealand, which would like another example. Could you see something like that for an U.S. national team?
I mean, I'm not going to say yeah. I think it's all up to, I guess, the community and the individual and what they want to do. I'm just a heavy advocate for being included in these discussions and that they should happen so that these problems don't ever happen again.
Don't you withdraw from publicity, from public awareness, if you say we want to decide by ourselves every time that which mascot is used and which not? Do you see this danger?
Do I see a danger in it?
Yeah. So
I mean, I see a danger in us not being included in those conversations, especially if a name or a logo is being decided as like the top pick for representation, especially if it is tied to Native communities and Native culture. Because all too often we see cultural appropriation. We see it at Coachella with the headdresses. That couldn't be any more inaccurate. Not every tribe wears headdresses. Hardly, you know, like 50% of them do. And so there's this cultural appropriation happening everywhere and misrepresentation of Native people. And like I've mentioned before, the hypersexualization of Native women when it comes to the Pocahontas costumes during Halloween, and all of these other, you know, culturally insensitive acts that the society has chosen to pick that narrative of what Native people are and what we're supposed to look like and how we're supposed to act. Mm-hmm.
So when you said the Pocahontas costumes, I discussed this theme to a team member because last year we had some news about a kindergarten in Hamburg, a city in the north of Germany, and where nurses asked the parents that the children should not wear say Indian costumes or Native American costume, which are like stereotypes. So in media, we had a lot of discussions about how far we should go with political correctness. You know, we are just kids. Is it really necessary? I mean, if they want to dress as Indians, they, you know, they think, oh, Native Americans, it's a cool theme. Maybe they read about it. They maybe educate about it. Is it, what's your opinion about that? Is that okay as a mascot, or you would say okay, no, you should stay away in general from that, using Native American or even another culture as a costume?
I mean, cultures shouldn't be a costume. Yeah. And having us be a theme, we're not a theme. We are real people. We are a culture. We exist here today. And so I am not for little kids wearing, you know, cowboys and Indians or pilgrims and Indians, you know, outfits to reenact or help educate. There are so many other resources and documentaries and potentially guest speakers that could speak to actual Native culture coming from a Native educator in person. And so I think that's what we're seeing here in the U.S. is like so many homework assignments are talking about, you know, pick your Native costume or pick your Native character and come to school dressed as them. And just like what we saw just over the weekend on the John Oliver show, there were students coming home, bringing homework, saying to pick a slave name, to pick, you know, these really racist and sensitive homeworks that are not doing any sort of justice, that are kind of like glorifying the fact that, you know, enslaved Black people had it good, or that because they were let free, they had it good. And that's not the true history, especially of how this country was built.
Yeah. Right now we have a lot of awareness for the whole discussion because of Black Lives Matter, which is also right now a big discussion in Germany. It's a big, or not a big, but it's a difference. It's more about like migration and integration of migrants into our society. And but in general, it's the same discussion. And we do have the same discussion about Black Lives Matter versus All Lives Matter. So what is the difference? Why shouldn't we say All Lives Matter?
I mean, it's a misrepresentation in that whole entire phrase, all lives matter, because clearly to this very point, all lives don't matter, because you have high rates of deaths and police brutality and racism, white supremacy of impacting Black and Indigenous folks. And until our lives matter, then yeah, that conversation can expand to all lives matter. But it gives the false narrative that we're all on an equal level playing field, and we are not.
And how's the situation in the USA? So how is the situation right now? You are in Los Angeles.
Yep.
Do you have like daily protests and so on? We only have like the pictures from TV, the pictures pictures from Portland. It feels like a division of society. Do you feel this as well? Like the style of discussing is more and more aggressive?
I mean, the protests are still happening. Community organizing is still happening. And so many voices are speaking up and speaking about these injustices. But yeah, there is a divide because it's because of white supremacy and racism, because of colonization. Colonization that came over to North America, you know, and everywhere else around the world that it's impacted, it has a conquering and superior mindset to it. So anyone that were on those lands first were impacted by this. And so the foundation of at least our country, of North America, is rooted in white supremacy and racism because it's meant to create division. It's meant to make a certain race more superior to those that are not coming of that color. And so that heavily impacts the Black, Brown, and Indigenous communities, immigrants, LGBTQ, non-binary people. Mm. And so that's the division that we are seeing. But I also think we are at a critical point in time and in history for transformational change to actually happen and take place, for us to have a better and safer future where Black, Brown, Indigenous people are respected, are seen, and are heard, and we aren't dying, and where our deaths aren't being publicized on social media and on the news and sparking outrage. I think right now, if we can continue this movement, continue the unity, and continue bringing in allies and those willing to unlearn, you know, things in their lives and relearn how to be a better ally and a relative, I think we're going to move forward into a future that is going to be so much better, especially for our next generations.
So as a white male, it's always like if someone says to me like, oh, you are like one of the most privileged beings on earth, I feel so, and I could guess most people or white people feel so, like they don't feel like it. So, you know, I feel like, okay, I have to have my own struggles. I have, for example, my job because I work my ass off in university and so on and so on. And sometimes it's hard to see the white supremacy in the all-day life. I think that's the most difficult part to manage, to overcome this whole crisis. Do you have any examples where you had to experience directly white supremacy by yourself?
I mean, I experience racism all the time. We experience racism all the time. And because of the color of my skin, I get followed around in stores. I get, you know, harassed more. I experienced a hate crime when I was in high school that saw no justice. And so, yeah, we all have our struggles. We all don't know each other's story. And like you said, you have things going on in your own life. But the fact that you are white, like, you have that privilege of not experiencing the things I've experienced on a daily basis. Mm-hmm. For a runner, especially with the death of Ahmaud Arbery, who was out for a run and got chased and gunned down by two white supremacists in Georgia, like, that just that brings up a whole new conversation of what does runner safety look like, especially for the BIPOC, Brown, Black, Indigenous community? What does that look like for us in a predominantly running community that's predominantly white, especially when we like to have conversations about Runner's World or Sports Illustrated or any of these other platforms that time and time again usually center and focus their covers and a lot of issues on white runners. You hardly ever see the diversity of other runners coming from our communities. Now that's starting to change, which is great, but I hope that stays consistent and I hope it's sustainable.
And what do you do to feel, I think You run a lot. What do you do to feel safe during run, or you just don't feel safe and you are scared until you come home?
I mean, because of where I live, I feel comfortable in my area, but I can't ever fully let my guard down. I've had a couple times, you know, a white truck, you know, go back and forth multiple times on a piece of the road that I was running on, and kind of catcalling me and stuff like that. So not only am I a woman and we experience this on our runs, but I'm also a woman of color. I am Indigenous. I am a statistic that is the representation of the missing and murdered Indigenous women of epidemic. And so I bring pepper spray, or I'm with my partner who's running with me or riding the bike with me, or it comes down to the point where I share my location on my phone with my partner or my parents so that they know where I am and can track me. Like it's to the point where, you know, you can't, at least for me, it makes me feel like you can't really trust anybody and you can't be too relaxed and give the benefit of the doubt. And a conversation I had with a friend of mine who, you know, is a Black photographer and a runner and just amazing outdoor person and voice in the community. You know, we were talking about how, you know, the gunshots to start a race, they are triggering, especially when you're living in urban settings, because, you know, you think that you, for one split second, you think that a shooting is happening. You kind of get your shoulders to jump, not because it just catches you off guard, but for some people, it's literally the thought of, oh my gosh, someone's getting shot, or those gunshots were nearby, when really they snap back into it and it's like, oh right, I'm at a race. This is the gun going off to start the race. Like that is a real trauma and a real trigger for so many people. And that's something that I'm excited to talk more about with the Runners World Alliance program that I've recently joined, and continuing the conversations of how can we make running safe, especially for Brown, Black, and Indigenous athletes.
Yeah. For I think for me, and I talk for a lot of white men, it's hard to understand because you are not used to it. For me, I just go out and I go out for a run. And to emphasize and to really imagine how it feels like going out, and it's not given that you are safe. It's pretty hard to understand. And for me, it still takes some time to take your perspective and understand your feelings about that. But it's amazing to hear. That's not. It should be given for everyone, but obviously it's not. So can you, what you are doing on social media, I guess your day has like 48 hours. So can you still relax during the run, relax from work, relax from all your activities?
Yeah, I mean, I still get into that nice flow state and connecting with my surroundings and, you know, having a much larger appreciation, you know, for the path that I'm on, for the trails that I'm on, the roads that I'm on, and just really appreciate being outside. There are definitely plenty of moments of good and feeling safe. But, you know, like I said, I can't let my guard down.
Yeah. Do you just run for relaxing, or I think I heard you wanted to prepare for the Olympic trials in marathon. Is it right? Before Corona, of course.
Yeah, that was back in December where I was going to do that, but I sadly got Achilles tendonitis, and so couldn't do the marathon and ended up switching to the trail championships that month because for some reason running on trails felt better for my foot than pavement. So I ended 2019 with that race. But yeah, that's still the goal, still the plan, hopefully for 2024 now. But right now I'm going to be transitioning more to just running on trails and doing trail races, especially when things are more safe now after this pandemic.
Yeah. John, thank you very much. I think we could go on forever, but it was a pleasure for me to address especially this issue of, I think it's more like structural racism, and you using running as a platform to fight against structural racism. And it was a discussion we never had in this podcast. When we had guests before, it was always about like, performance sport. But that's a pretty new, theme we can discuss right now. And I think we also can learn a lot about your statements, even put them into situations in Germany, because they are not much, too much difference, I think, in structural racism US versus Germany. So, John, thank you very much for being our guest.
Thank you so much for having me. And I hope this, continues to raise awareness, not just about what I do and what's happening here, but I hope it can inspire people to want to be proactive in their learning and listening and understanding, the problems that are happening in this world and do their part to try and help.
Yeah. So thank you very much and bye-bye.
Thanks.
Ja, also wenn ich das jetzt mal so direkt höre, wie sie als Frau dort sich quasi schützen muss, wenn sie alleine unterwegs ist oder dass sie gar nicht unbedingt alleine läuft, ne? Allein was das für eine Einschränkung in der persönlichen Freiheit bedeutet, das kann ich mir wieder, wie gesagt, hier nicht vorstellen. Ich laufe nachts ohne Lampe und so einfach draußen, naja gut, wo vielleicht auch viele sagen, wie blöd bist du eigentlich, dass du sowas machst und dein Mann lässt dich auch wirklich alleine laufen und keine Ahnung, aber ich habe mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, dass mir was als Frau per se jetzt passieren könnte, ne? Dass mich irgendwo einer verschleppt, mitnimmt, was weiß ich.
Hängt natürlich auch so ein bisschen, sie hat ja gesagt, naja klar, jetzt hier in L.A., aber generell dort und dort schon, ne? Aber war für mich auch ganz klar, für mich als weißer Mann natürlich nochmal extremer. So. Also ich habe mich ja wirklich jetzt nie groß unsicher gefühlt. Ich hatte höchstens, wirklich ein einziges Mal, da war ich mit Christian Prochner, da waren wir in Dresden, Südafrika, da haben wir uns auf dem Rad verfahren und sind wirklich in einem richtigen Slum auf einmal gelandet. Das war so der erste Moment, wo ich mich unwohl gefühlt habe, weil ich Angst hatte. Oh shit, jetzt wirst du hier vom Rad geholt oder so. Ansonsten, wenn du jetzt so normal in der westlichen Welt unterwegs bist, hast du ja nirgendwo auch nur den Ansatz, dass du sagst, hier fühle ich mich jetzt aber unsicher oder so. Ja, aber da sieht man.
Ja, vor allen Dingen tagsüber. Also am helllichten Tag. Du gehst raus, laufen und dann hast du schon. Läufst du schon Gefahr, irgendwie vielleicht verfolgt zu werden oder du hast zumindest die Angst, dass sowas passieren könnte. Ja. Das schränkt schon definitiv an. Wir reden hier von Kalifornien als einer der, der liberalen Staaten, oder? So wie ich das mitbekomme. Das ist schon krass. Und die haben ja dort auch eine große Immigration da aus Mexiko. Und trotzdem merkt man, wie sie sich ausdrückt, dass da echt dann das nicht selbstverständlich ist, wenn man da einfach so frisch, fröhlich, frei vor die Haustür läuft und nochmal seine Runde dreht.
Und vielleicht auch jetzt umso wichtiger, gerade weil jetzt auch das Wort auch Kalifornien nochmal fiel. Kamala Harris wurde jetzt diese Woche als Vizepräsidentin neben Joe Biden nominiert. Ne? Sie ist auch ein Kind von Einwanderern. Ihre Mutter kam aus Indien, ihr Vater irgendwie aus, ich glaube, Jamaika war es. Und sie hat angefangen ihre Karriere als Staatsanwältin und später dann Justizministerin in Kalifornien. Also die kommt richtig aus der Mitte und auch Einwandererkind. Und das ist ja eine historische Entscheidung jetzt in den USA gewesen. Oder also sie wäre ja wirklich die erste afroamerikanische Frau im Amt als Vizepräsidentin neben Joe Biden.
Mit asiatischen Wurzeln, ja.
Asiatischen?
Ja, klar, Indien.
Ach so, ja.
Ja. ich finde das, also um Gottes Willen, ne, also dann, wenn es danach vorbei ist, haut uns nicht um mit den ganzen irgendwelchen politischen anderen. Wir sind ja jetzt auch alles Beginner und so. Was ich halt echt lustig fand, dass sie ja bei den Demokraten in der innerparteilichen Wahl so zurücklag.
So abgeschlagen, ja.
Und dass sie aber jetzt auf einmal so diese starke Rückgrat von Joe Biden ist. Man hat ja so, wenn man die Nachrichten verfolgt, das Gefühl, eigentlich erst durch ihre Wahl ist Joe Biden überhaupt erst zu einem relevanten Gegner für Trump geworden. Vorher hat man gedacht so, okay.
Ja, also im Vorwahlkampf hat sie ja selbst auch Biden noch attackiert zum Teil. Also sogar heftig. Hat das jetzt auch irgendwo, also die haben sich ausgesprochen und alles.
Ja gut, Problem, das, viele haben das ja als Stärke wahrgenommen von Biden, dass er halt so eine.
Aber und was hat sie aber ihm vorgeworfen? Er hätte vor Jahrzehnten die Rassentrennung befürwortet. Also Biden wird ja wenn er denn Präsident würde, der Älteste in seinem Amt sein. Mhm. Also wie alt ist er dann?
78 Jahre.
Ich glaube 79 bei Amtsantritt sogar schon. Also der ist fast 80, ne? Was der auch alles schon so durch hat. Also der hat früher wohl die Rassentrennung befürwortet und sie wäre selbst davon betroffen gewesen. Also die hat schon eigene Erfahrungen mit Diskriminierung machen müssen. Mhm. Und ich muss sagen, sie ist aber trotzdem nicht so eine krasse Political Correctness Feministin oder so. Also die ist nicht so eine.
Sofern wir das einschätzen können.
Ich aber also so wie sie wirkt, ist sie ja wirklich sehr, sehr sympathisch und hat auch Humor und.
Also.
Ja. Eine große Hoffnungsträgerin und gerade auch für schwarze Wählerstimmen zu mobilisieren.
Ich fand das halt interessant.
Ja, aber man merkt. Ja,
mach du zuerst was. Ich hake später ein.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, das wird natürlich auch durch die Demokraten auch instrumentalisiert, ne? So als Pendant zu dieser Trump
Klar.
Zu Trump im Endeffekt, dass man quasi genau diese Attitüde ja verwendet, ja.
Ja.
Das darf man nicht vergessen. Und ich habe nur mal gehört, dass sie selber als damals als Staatsanwältin ihren eigenen Landsleuten gegenüber auch teilweise richtig hart durchgegriffen hat. Ja, also,
die gilt richtig nur als so hartnäckig und furchtlos. Mhm. Ja.
Ja.
Aber da sieht man, gerade bei Joe Biden finde ich interessant, also man könnte jetzt sagen, okay, er ist natürlich auch ein Mensch seiner Zeit. Also sein Hauptalter war er ja fast, also kann man ja fast sagen, in den 60er Jahren, als ja wirklich Rassentrennung ja alltäglich war. Und das ist ja immer ganz oft so dieses Ding, wo man sagt, naja, die Zeiten damals, die waren halt so. Also jeder Mensch ist irgendwo auch mit dem sozialisiert und lebt mit dem, was er halt kennt. Und das ist auch so ein bisschen, es ist halt Englisch, wenn es halt nicht die Muttersprache ist. Ich habe immer im Interview, hat man eventuell gemerkt, versucht so ein bisschen das anzuschneiden, auch in Bezug auf Sport, diesen strukturellen Rassismus, der sich halt auch, wie Jordan immer gesagt hat, so darauf darin äußert, dass eben dass College-Cheerleader ihr Team in diesen Natives-Kostüms halt anfeuern und wo sich keiner Gedanken machen würde und sagen würde, naja, ey, lass die doch machen, ne? What the fuck, ist doch jetzt kein Problem.
Für uns ist das gar kein Thema.
Für uns ist das überhaupt kein Thema und man denkt nicht drüber nach, betrachtet es nicht. Und dann kommt aber irgendjemand, der sagt so, nein, ich möchte das nicht, das ist meine Kultur und die funktioniert nicht so und ich möchte nicht, dass ihr das für euch verwendet. So und ich glaube, und sowas, gerade das steckt ganz oft dahinter, ne, dass man das erstmal sehen muss.
Nee, man hat wie man sagt, es ist Karneval, Fasching und ein Kind will halt sein Indianerkostüm anziehen. Jordan fänd das nicht so cool. Wenn hier Kleine mit Pfeil und Bogen rumrennen und wo ich sagen würde, mein Gott, lass doch die Kinder, es ist doch alles kein Problem. Die spielen ein bisschen Indianer, hier Winnetou und keine Ahnung. Ja, aber
halt
das ist es nicht.
Aus dem Grund, weil er diese Klischees, die sie halt ja vermeiden möchte, weil unbewusst weitergetragen werden. Und da fällt mir eine Anekdote in meinem persönlichen Leben ein, wo ich vielleicht zum ersten Mal
was in deinem persönlichen
so gemerkt habe, oh, da hast du jetzt aber nicht so richtig nachgedacht. Und zwar auch wirklich, also in Bezug auf Sport, als die ITU-Liste auch damals noch anders funktioniert hatte, dass jedes Jahr ich glaube, die Punkte halbiert wurden und dann konnte man wieder Punkte sammeln und dann war halt immer im Frühjahr war für uns Europäer immer Stress, in die Weltcup zu kommen, weil die Australier hatten vielleicht schon so
ihre Saison schon längst angefangen.
Im Februar schon längst angefangen und so, konnten
Punkte
natürlich frühen Weltcups machen. Man war dann halt immer so, okay, man musste in Europa sich in den hart umstrittenen Wettkämpfen, musste man immer erstmal Punkte sammeln, um dann gerade so für mich als Beginner so, ne, der jetzt so frisch rein wollte, um da reinzukommen. Und dann hast du natürlich gerade in Europa eine Situation, dass selbst die Europacups von der Leistungsdichte extrem gut besetzt sind. Und dann hast du aber auch natürlich Continent Cup, zum Beispiel in Afrika, die ja an sich die gleiche Wertigkeit haben. Also so wie es Europacups gibt es ja auch Afrika-Cups. Das heißt Punkte und Preisgeld und ist ja alles das Gleiche. Und wenn in Europa vielleicht 40 oder 50 Athleten starten, alle aus irgendwelchen nationalen Stützpunkten kommt und schon seit 10 Jahren mit Leistungssport-Hintergrund, hast du halt in Afrika dann oftmals ein Starterfeld von fünf, sechs Leuten gehabt.
Ja.
Und dann kann ich mich erinnern, dass ich war da mit dem Mike Petzold im Trainingslager auf dem Zimmer. Dann war auch gerade wieder irgendein Afrika-Cup und dann saßen wir da und haben gesagt, oh, das ist doch total unfair. Ey, wir müssen uns hier abrackern. Ey, wenn ich hier mal irgendwie 20. werde im Europacup, dann ist das, damit hätte ich locker diesen Afrika-Cup gewonnen, krieg aber, ey, keine Ahnung.
Ein Bruchteil von Punkten.
Ein 15. der Punkte von dem, was der Erste da bekommt. Und dann weiß ich, dass wir so da uns auch so befeuert hatten in dieser Richtung und dann gesagt haben, oder auch Mike gesagt hat, ey, jetzt müssen wir einfach mal der ITU schreiben. Also irgendwie muss da mal ein System her, dass da mal Gerechtigkeit kommt. Das kann nicht. Die Punkte, also wir müssen die Wettkämpfe, weil wir haben nicht dran gedacht. Wir müssen die mal nach der Leistungsdichte bewerten. Es kann doch nicht sein, dass in dem einen Wettkampf fünf Hansel am Start gehen und
die nichts drauf haben.
Der fünfte kommt eine halbe Stunde nach dem ersten ins Ziel und bei uns geht gar nichts. Haben wir so geschrieben. Und dann kam aber auch eine ziemlich böse E-Mail zurück, von wegen so, naja, habt ihr nicht einmal drüber nachgedacht, dass es nicht eventuell Gründe gibt, dass in Afrika vielleicht nur fünf Leute da an den Start gehen? Wenn man noch ehrlich ist, muss man sagen, das sind meistens auch fünf weiße Leute. Also schauen wir uns mal Südafrika an, die jetzt bei Olympia starten.
Oder schauen wir uns generell an, wie viele...
Es fällt schon schwer, dort überhaupt mal aufgrund der Gegebenheiten, die dort sind und mit den ganzen politischen Hintergründen und Kolonialisierung und was da stattgefunden hat, da eine Serie aufzubauen. Und natürlich wollen wir die gleichberechtigt behandeln. Ne? Und jetzt kommt ihr noch an und sagt hier so...
Wir wollen aber mehr Punkte. Und
genau. Das ist auch so ein Punkt, wo ich damals einfach nicht nachgedacht habe. Ich habe halt einfach rein den Sport gesehen, habe gesehen so, ey, warum ist da ein Feld, was... Von der Leistungsdichte so viel geringer ist.
Ja, aber gut, immerhin hat man es jetzt verstanden, ne?
Ja, aber, also man, ist ein Eye-Opener. Aber ich finde es halt so interessant, dass man viele Sachen, oder da habe ich es an mir selbst gesehen, man sieht das nicht von selbst teilweise. Also manchmal muss man wirklich, weil man so in seinem Ding irgendwie drin ist und es dann einfach nicht sieht und man muss teilweise wie drauf gestoßen werden. Das ist
das klingt jetzt wieder auch sehr komisch oder blödes Beispiel vielleicht, aber ich sage jetzt einfach mal, Knorr hat seine Zigeunersoße jetzt umbenannt. Jeder, der schon mal irgendwie im Supermarkt, es gibt so eine Zigeunersoße von Knorr mit irgendwelchem Paprika und scharfen Tomaten, was weiß ich.
Ja.
Das darf nicht mehr Zigeunersoße heißen. Dann sagt jeder, alter Schwede, was soll das denn? Ne?
Diese Political Correctness und so.
Genau, was machen die da jetzt? Riesen Schiss, ey. Oder ich will einfach meinen Mohrenkopf essen, verdammte Axt, ne? Warum muss ich jetzt Schaumkuss sagen? Oder ne? Negerkuss darf ich nicht sagen und dies und das. Aber da ist natürlich auch was dran. Das ist, nur weil es uns nicht betrifft und weil wir damit, wir sind keine Zigeuner. Halt, also, und Zigeuner darf es nicht sagen, sind die und Roma, halt, ne?
Ja. Und bei gewissen Dingen, gewisse Ausdrücke sind ja halt einfach historisch behaftet.
Das ist die Problematik, ja.
Genau, und wenn man jetzt nochmal auf diese NFL-Geschichte geht mit den Washington Redskins, also für die Zuhörer, das Logo von denen war zumindest, also das haben sie jetzt geändert, glaube ich, ein Konterfei von einem Indianer.
Also ein Indianerkopf war das, ja, genau.
Und Indianerkopf, genau, und untertitelt mit Redskins, was auf gut Deutsch Rothaut heißt. Wenn man sich das durch den Kopf gehen lässt, Rothaut, dann finde ich schon, dass es dann eigentlich total unpassend ist, weil ich meine,
unpassend ist für diejenigen, die das Wort, da würden die sagen, was, du sagst es nur als unpassend? Es geht gar nicht.
Ja, also es ist eigentlich, genau, also das, aber wenn man sich das überlegt, weil man denkt so, der Kopf und so, das ist doch cool, das ist doch irgendwie,
sieht doch gut aus,
aber spiegelt auch so die Historie der Ureinwohner, aber wenn du dann noch den Begriff Redskins da dazu siehst, dann weißt du schon, okay, das ist ganz schräg, die Nummer, ne? Und das war, ich weiß nicht, wie lang es diese Situation mit dem Logo so gibt. Ich glaube, wie hieß der letzte große Indianerhäuptling?
Ich kann die alle nennen.
Sitting Bull. Sitting Bull. Ja. Ich glaube, das war so vor 100, knapp 100 Jahren.
1890 ist er gestorben.
Der hatte ja da so die...
1890.
Wann? Ja, du bist wieder bestens vorbereitet.
Das weiß er auch,
aber
so.
Sowas weiß ich einfach.
Sowas weiß er einfach, ja.
Ich weiß nichts über Steuererklärung,
aber siehst du schon. Da, und es gibt ja noch andere Vereine, die halt mit genau solchen Bildern, so Symboliken da sich präsentieren. Und das ist natürlich schon... auf alle Fälle jetzt ein Umbruch da und die Redskins haben das jetzt, glaube ich, geändert, aber das kam ja, glaube ich, aus dem Interview auch raus, nicht in Absprache mit den eigentlichen Ureinwohnern.
Das ist ja letztendlich auch die Hauptproblematik. Sie hat ja selbst gesagt, es gibt natürlich auch, ich weiß nicht, es gibt ja natürlich auch Ureinwohner, die gesagt haben, so, naja, ich habe jetzt kein Problem damit. Es ist ja nie, dass immer eine geschlossene Front gegen alle steht. Es gibt natürlich auch viele, ich habe ja die Diskussion auch so ein bisschen verfolgt, die gesagt haben, oh, wenn man das nicht sagen soll und das nicht sagen soll, ich fühle mich, wenn ich als white bezeichnet werde, auch rassistisch behandelt und so. Die Problematik ist ja natürlich, dass, die Regierung hat damals für Scalpe Geld genommen. Also für einen Männer-Scalpe gab es $50, für einen Frauen-Scalpe, also letztendlich getötete Menschen, $25 für einen Kinder-Scalpe. Das war auf jeden Fall so in Texas, als man so versuchte, so die Apachen da loszuwerden. Also richtiger Völkermord. So. Und das ist immer, das sind so Sachen, die, wie du es gesagt hast, das ist dieser historische Background, den man heute vergisst, weil wir dadurch nicht betroffen sind. Und wir den auch nicht permanent irgendwie so im Hinterkopf haben. Aber aus diesem historischen Hintergrund sind halt diese Begriffe gewachsen, wirken dann heute irgendwie harmlos. Aber es gibt immer noch genügend, die sich halt davon beleidigt fühlen. Und deswegen, so wie sie halt sagt, sobald halt einer aus der betreffenden Bevölkerungsgruppe was dagegen hat, ne, muss man das denn oder ja, sollte man das in dem Fall ernst nehmen. Ne? Es sieht anders aus, wenn man natürlich die Community beteiligt. War ja auch die Frage mit den Maoris und so weiter, ob sie sich das vorstellen könnte, hat sie gesagt, naja, aber wie gesagt, sobald halt einer sagt, nee, das möchte ich nicht, dann sollte man dann doch eher die Finger davon lassen und versuchen, zu neutralen Begriffen irgendwie zu kommen. Aber das ist halt, was will man machen, ne? Unsere Welt ist halt historisch so gewachsen, wie sie gewachsen ist, mit all ihren Vor- und Nachteilen, und ich glaube, da werden auch so viele Themen kommen, die ich vorher selbst nicht so auf dem Schirm hatte, wo man sich so denken könnte, aber naja, was soll das denn jetzt? Ne? Mhm. Aber
wir rollen erstmal nur die Augen. Aber wenn man nicht selbst davon betroffen ist, ist es auch erstmal nicht schlimm. Aber je mehr man sich dann mit so einer Materie oder da mal mit befasst, merkt man erstmal, was dahinter steckt. Und wie wichtig das dann für irgendwelche Minderheiten doch irgendwo ist. Und die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung und ihre...
Ja, aber bei den Ureinwohnern, da merkt man schon, es fehlt irgendwo so die Lobby. Man hört ja, wie gesagt, Black Lives Matter Bewegung und andere Bewegungen, die Rassismusprobleme ja ansprechen, ja. Aber von den Ureinwohnern hört man das.
Sehr wenig, Es ist halt so mit die kleinste Gruppe, so, ne? Also ich weiß gar nicht, wie viel Gesamtteil an der Gesamtbevölkerung, ich will jetzt keine falsche Zahl nennen, aber geht ja wirklich so in super kleine einstellige Prozentzahl an.
Und deshalb war es halt aber auch schön, das fand ich so, dass als du Jordan angeschrieben hast, dass auch direkt eine Antwort kam und so, ja, lass das machen.
Ja.
Also sie weiß ja auch, also wir sind ein ganz kleiner deutschsprachiger Podcast.
Das hat mich überrascht, weil ich habe nicht mit einer Antwort gerechnet, gerade weil wir ein deutschsprachiger Podcast sind.
Also wir hatten schon größere Terminprobleme, mit Deutschen hier Termin zu finden. Und dann kommt das mit ihr so, also ihr ist das wichtig. Und egal wo, sie will versuchen, irgendwo gehört zu werden. Und das hat sie geschafft, jetzt zumindest auch mal bei uns.
Zumal bei uns,
dabei zu sein.
Geschafft, dass wir uns mal in ein Gebiet gewagt haben, in dem wir nicht ganz so elegant durch die Gegend sliden können, wie vielleicht jetzt so im Leistungssport und so, wo wir uns einfach besser auskennen.
Da muss man sich auch mal drauf einlassen.
Muss man sich mal stellen. Wir haben gesehen, dass der Sport natürlich wie alle Seiten der Gesellschaft irgendwo auch eine Rolle darin spielt oder nicht unbetroffen ist. Sport gehört halt irgendwo dazu, also als Spiegel der Gesellschaft, ganz klar. Und
ich würde gern mit einem Zitat enden. Von einem ehemaligen American Football Trainer und einem sportlichen Leiter auch von den Hamburg Towers. Der sagte, fand ich nämlich ganz treffend, gegen Rassismus eintreten ist keine politische, sondern eine menschliche Haltung. So viel
dazu.
Dazu lassen wir mal stehen.
Das lassen wir so stehen. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten in dieser Folge. Ihr nehmt einiges mit, so wie wir einiges
mitnehmen. Oder zumindest auch mal ein paar Denkanstöße.
Genau.
Wie gesagt, wir sind ja auch nicht unbedingt,
Um Gottes Willen. Experten. Das müssen wir auch sagen, wir sind keine Experten. Wir sind in unserer Entwicklung, genau. auch was gerade diese Themen geht, bei weitem nicht irgendwie abgeschlossen oder irgendwie erleuchtet, nee. Ganz und gar nicht.
Schön wär's.
Genau, aber das war auf jeden Fall mal, vielen Dank an unseren Gast natürlich. Jordan Marie Brings Three White Horses, Daniel.
Das ging ja runter wie Öl.
Hinterlasst ihr ein Like oder einen aufbauenden Kommentar auf Instagram. Ich habe gerade ihr letzter Post war wieder sehr negativ. Da hat sie sich sehr über Ignoranz geärgert und so beschrieben, dass sie gerade kurz vorm Aufgeben ist, weil das persönlich für sie immer sehr hart ist und aber trotzdem weiterkämpft. Insofern, verbreitet.
Genau, schaut mal auf ihrem Profil vorbei.
Greg,
du hinterlegst es in den Shownotes. Ja. Und dann könnt ihr euch da auch nochmal direkt über sie informieren. Ich fand es auch super spannend.
Sehr schön. Dann
macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.